Der Predigtext steht heute im Epheserbrief im Kapitel 5. Ich lese daraus die Verse 1 bis 8. Das ist auch das Kapitel, in dem unser Eingangswort steht. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Über Unzucht, jede Art von Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollt ihr nicht einmal reden, denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollt nicht sagen, dass andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen. Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Denn eines müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen, denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt euer Leben also wie Kinder des Lichts. Über so etwas sollt ihr nicht einmal reden, das gehört sich nicht. Also am liebsten würde ich mich einfach daran halten, und dann auch nicht darüber predigen, über Habgier und sexuelle Ausschweifungen. Der Satz kann einen ratlos machen. Was gilt denn nun? Soll davon gar keine Rede sein, so wie es der Apostel Paulus fordert? Oder soll man doch darüber reden, so wie es der Apostel dann schließlich selber auch macht? Die Kirche hat eine schwierige Geschichte mit dieser Frage. Oft und lange hat sie darüber geredet, vollmundig und laut. Sie hat insbesondere sexuelle Ausschweifungen gegeißelt und gebrandmarkt, als Todsünde bezeichnet. Sie hat damit allerdings die Sexualität insgesamt unter Generalverdacht gestellt und als unsauber hingestellt. Ich frage mich, hätte es ihr nicht manchmal besser angestanden, zu schweigen? Die Kirche ist in den Geruch einer Moralanstalt gekommen, die sich ständig das Recht herausnimmt, anderen Leuten unter die Bettdecke zu schauen und alles zu beurteilen und zu verurteilen. Aber gerade indem sie so laut geredet und geschimpft hat, hat sie letzten Endes das Schweigen befördert. Denn sie hat ein besonnenes, verantwortliches Reden über Sexualität unmöglich gemacht damit. Lange Zeit ist dieses Thema Sexualität in den Bereich des Unaussprechlichen und Unbenennbaren abgedrängt worden. Und dann ist in den letzten Jahren eine Schreckensmeldung nach der anderen an die Öffentlichkeit gekommen, über das sich, was sich in diesem nebulösen Bereich des Unaussprechlichen alles Ereignis hat. In vielen kirchlichen Einrichtungen hat es Missbrauch und Nötigung gegeben. Und oft erst Jahrzehnte später fanden Menschen den Mut und die Worte, um zu sagen, was ihnen passiert ist, was mit ihnen gemacht wurde. Längst ist klar, das ist kein katholisches Problem, das ist kein Problem des Zölibats, sondern sexueller Missbrauch ist ein Problem von Machtstrukturen. Es ist ein Problem von Verhältnissen, die gerade das Schweigen, das nicht beim Namen können, nennen können, zu ihrer Waffe machen. Und das Schweigen gibt es besonders da, wo strenge Hierarchien herrschen und seltsamerweise auch in Familien. Auf die Kirche bezogen heißt das, das gibt es da, wo Einzelne das Sagen haben und andere eben nichts zu sagen haben. Und das gibt es ausgerechnet da, wo Kirchengemeinden viel familiäre Nähe leben. Und darum muss man wohl sagen, du hast ganz recht, lieber Apostel Paulus, wenn du eben doch darüber redest und die Dinge beim Namen nennst. Und du hilfst uns, wenn du uns einen Maßstab für unseren Umgang miteinander gibst. Und damit fängt ja unser Abschnitt an. Er zeigt uns, woran wir uns orientieren können, was unser Kompass sein soll. Folgt Gottes Beispiel, lebt in der Liebe. Wörtlich muss man das eigentlich übersetzen, wandelt in der Liebe Gottes. Das ist ganz wörtlich zu verstehen, geht darin herum, wie in einem Raum. Die Liebe Gottes, das soll der Raum sein, in dem ihr euch bewegt. Das ist der Raum, in dem ihr selbst geliebt und angenommen seid. Das ist der Raum, in dem Gott euch mit Barmherzigkeit und Gnade begegnet. Und das Wort Kompass, das ich am Anfang des Gottesdienstes benutzt habe, das ist diesem Gedanken sehr nahe. Das stammt nämlich aus dem Lateinischen cum passare und bedeutet wörtlich mit einer Gehbewegung. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass Kompass das heißt. Es hat etwas mit der Schifffahrt, mit der Nautik zu tun, von der ich keine Ahnung habe, aber doch so viel gelesen habe, dass auf den Seekarten ja immer mit einem Zirkel, also mit einer Kreisbewegung, etwas abgezirkelt wird und auf diese Weise Orientierung geschaffen wird. Wandeln in der Liebe, wenn die Liebe unser Kompass ist, das ist der Lebensraum, in dem wir uns bewegen, der Raum der Liebe Gottes. Da haben wir Bewegungsfreiheit. Denn wir können uns hier bewegen nach dem Vorbild von Jesus. Jesus gibt die Richtung an. Seine Liebe leitet uns dazu an, dass wir unseren Weg nicht mehr auf uns selbst bezogen gehen. Wir lernen, aufmerksam auf andere Menschen zu achten und ihnen in Liebe zu begegnen. Wenn die Liebe unser Kompass ist, dann ehren wir damit zugleich auch Gott. Denn das ist ja das wichtigste Gebot, Gott und den Mitmenschen lieben, für Gott und den Mitmenschen in aufmerksamer Liebe da sein. In krassem Widerspruch dazu steht ein Leben in Ausschweifung. Das ist nicht gerade das modernste Wort, Ausschweifung. Es bedeutet, dass man über die Grenze hinaus abschweift, sich über die Grenzen hinwegsetzt, dass man maßlos und ohne Rücksicht auf andere etwas für sich selbst beansprucht. Und der Apostel Paulus nennt hier nur zwei Beispiele, Habsucht und Unzucht. Und bei beiden geht es um ein Fixiertsein auf den eigenen Vorteil. Wenn in der Finanzwelt das oberste Ziel ist, ich will meinen Gewinn maximieren, ich will eine möglichst große Rendite erwirtschaften, dann wird sehr leicht alles andere ausgeblendet. Denn wenn ich und mein Gewinn der Maßstab sind, dann wird nicht mehr danach gefragt, was denn mit den anderen wird. Aber wo es Gewinner gibt, gibt es immer auch Verlierer. Deren Nachteil, deren Verlust, der wird dann einfach in Kauf genommen. Und wenn ich den Verlust eines anderen Menschen in Kauf nehme, dann zeigt schon das Wort, das ich benutze, dass ich kein persönliches Verhältnis mehr habe zum anderen, sondern nur noch ein geschäftsmäßiges Verhältnis. Habsucht heißt, ich will haben, alles andere ist egal. Wie es meinen Mitmenschen geht, ob meine Umwelt dabei zu Schaden kommt, das spielt keine Rolle. Das Wort Sucht kommt nicht von Suchen, sondern von Siechen, also von Kranksein. Und so ist auch die Habsucht ein krankhaftes Fixiertsein auf sich selbst. Und das ist dann eine Sucht, an der vor allem die Verlierer leiden. Das Gleiche gilt auch für den Bereich der Sexualität, wie Paulus es anspricht. Da geht es gar nicht um bestimmte sexuelle Formen oder Orientierungen, die Paulus im Blick hat, sondern es geht um die Rücksichtslosigkeit, um die Fixierung auf mich selbst. Ich will haben, alles andere ist egal. Wem alles andere egal ist, wer nur auf seine Kosten kommen will, ja, der hat schon wieder ein geschäftsmäßiges Verhältnis zum anderen. Dann ist schon wieder egal, wie es dem anderen geht. Vielleicht soll dem anderen gar nicht bewusst geschadet werden. Aber der andere, die andere ist als Person gar nicht mehr im Blick. Was mit ihnen geschieht und wie sie sich dabei fühlen, das spielt keine Rolle. Es wird billigend in Kauf genommen. Das gibt es gar nicht nur da, wo krasser sexueller Missbrauch geschieht. Das gibt es auch in geordneten Verhältnissen. Das gilt selbst in der Ehe, wo einer immer auf sich fixiert ist und auf seine Kosten kommen will, egal ob bei der Sexualität oder anderen Bereichen des Zusammenlebens, wo einer nur auf seine Kosten kommen will, da sind Liebe und Gemeinschaft nicht mehr möglich. Wer nur an seine eigenen Interessen denkt, der sieht gar nicht, was der andere braucht, der interessiert sich auch nicht dafür, denn es geht ja nur um mich. Lebt in der Liebe, sagt Paulus. Das heißt aber, seht den anderen, seht die anderen. Nehmt ihre Bedürfnisse wahr und nehmt sie ernst. Achtet aufeinander und achtet einander. Seid füreinander da. Wo wir Achtung haben füreinander, da hat dann auch das Schweigen seinen Wert und Sinn. Und bei diesem Schweigen geht es nicht darum, zu tabuisieren, nichts mehr zu sagen, sondern es geht darum, den anderen mit Worten nicht zu nahe zu treten. Es geht darum, ihnen in Achtung und in Respekt zu begegnen. Ich weiß, dass Respektlosigkeit in beide Richtungen geschehen kann. Aber vielleicht müssen es immer noch die Männer besonders lernen. Nicht jede geschwisterliche Umarmung ist überhaupt willkommen. Sie kann auch zu nahe sein. Nicht jedes jovial ausgesprochene Kompliment wird von Frauen auch wirklich als Kompliment empfunden. Manches Mal ist es eine Grenzüberschreitung. Scherzhafte Heiratsanträge, etwa nach dem Motto, wenn ich nicht schon verheiratet wäre, dann wärst du die Richtige, dich würde ich nehmen. Die werden von manchen jungen Frauen gar nicht so witzig gefunden, wie die älteren Herren das finden, die es ausgesprochen haben. Vielleicht können manche Frauen das einfach weglächeln. Ich weiß aber, dass sich andere davon regelrecht bedrängt fühlen. Ist unser Kompass die Liebe Gottes, dann wird sie klären, dann wird sie helfen, welche Worte gut sind und welche verletzen. Das ist wohl auch gemeint, wenn schließlich überhaupt vom leichtfertigen Reden gewarnt wird. Habt ihr vielleicht noch im Ohr, was Paulus da alles gesagt hat, was wir nicht sagen sollen? Ich muss ehrlich zugeben, mir kommt das schon ein bisschen verkniffen vor, wenn alles, was ein Christ äußern darf, dann nur noch Danksagung ist. Sollen Christen etwa Menschen sein, die zum Lachen in den Keller gehen? Sicher nicht. Es muss nicht alles, was wir reden, sozusagen in frommer Schönschrift verfasst sein. Ich jedenfalls habe Spaß an Ironie und habe Spaß an Satire und ich habe auch Spaß daran, manchmal einfach nur Quatsch zu reden. Quatsch kann der Seele gut tun und bissige Ironie kann befreiend wirken. Aber es ist schon ein großer Schade, dass man in den Medien ständig auf Schlüpfrigkeiten stößt. Denn diese ständige, schlüpfrige Rede bereitet das Feld vor für tätliche Übergriffe. Und noch ein viel größerer Schade ist es, wo Menschen mit Worten fertig gemacht werden, mit Beleidigungen und Drohungen zur Verzweiflung getrieben werden. Das kommt oft daher wie eine Show, aber das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Es vergiftet das zwischenmenschliche Klima. Und Jesus hat es deutlich genug gesagt, die böse Tat, die beginnt in unseren Gedanken und mit unserem Reden. Mir ist bei der Vorbereitung auf den Gottesdienst eine Liedstrophe in den Sinn gekommen aus unserem alten Gesangbuch, also nicht aus, ich habe es nicht hier, aus dem blauen, sondern aus dem davor. Das Lied gibt es leider jetzt nicht mehr im Gesangbuch. Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Lass kein unnützlich Wort aus meinem Munde gehen. Und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und Nachdruck ohne Verdruss. Also das Reden, was hilft, was gut tut. Und das, was zerstört, da lohnt es sich wirklich, den Mund zu halten. Ich habe euch schon mal dieses Beispiel erzählt, dass dem dem Philosophen Sokrates wahrscheinlich untergeschoben wird, aber es ist trotzdem gut. Da kommt ein Mann zu Sokrates und ist ganz aufgeregt und sagt, weißt du schon, was ich dir von meinem Nachbarn zu berichten habe? Und bevor der reden kann, unterbricht ihn Sokrates und sagt, bevor du redest, ist deine Nachricht schon durch die 3 Siebe gegangen. Und der Mann weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Und Sokrates sagt ihm, es sind diese 3 Siebe Wahrheit, Güte und Nützlichkeit. Also zuerst einmal prüfe doch mal, ist das, was du mir erzählen willst, wirklich wahr? Und der andere muss sagen, ja, so genau weiß ich das gar nicht, es ist mir selbst nur erzählt worden. Und dann kommt als nächstes das 2. Sieb. Ist das, tut das gut, was du mir sagen willst? Entspricht es der Güte? Und er sagt ihm, na, der Güte entspricht es nur nicht gerade, im Gegenteil, es ist schon eine scharfe Geschichte, die ich dir erzählen wollte. Und dann schließlich das 3. Sieb, das Sieb der Nützlichkeit. Ist das, was du mir sagen willst, überhaupt nützlich? Und er muss sagen, ja, nützlich. Nützlich ist es eben auch nicht. Und Sokrates sagt ihm, ja, wenn es weder wahr ist, noch gut tut, noch nützlich ist, dann behalt deine Geschichte für dich. Wenn wir dieses Sieb selber immer wieder einmal anwenden und uns überlegen, muss ich das jetzt weiter sagen, was ich gerade sagen wollte, oder ist es besser, das für mich zu behalten? Es würde uns manches Mal sehr gut tun. Lebt als Kinder des Lichts, so endet der Predigttext. Lebt also im Raum der Liebe Gottes. Das heißt, nehmt Maß an der Liebe Jesu. Habt den Gewinn der anderen und die Ehre Gottes dabei im Blick. Euer Reden und euer Schweigen, euer Tun und Lassen, das soll von der Liebe zu Gott und für den Nächsten geprägt sein. Amen.